Vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt, Gott zu loben und einfach zu erkennen, wie großartig er ist. Vor einiger Zeit habe ich eine Geschichte gelesen, die mich so beschäftigt hat, dass sie mich bis heute nicht losgelassen hat. In dieser Geschichte hieß es: Ich hörte mal von einem Pastor, der wegen Unterschlagung von Geldern im Gefängnis saß. Nach einiger Zeit besuchte ihn ein befreundeter Kollege. Der wollte wissen, wie es denn zu dieser kriminellen Handlung gekommen ist. Und er fragte seinen Freund: Wann hast du aufgehört, Jesus zu lieben? Und der Pastor erwiderte überrascht: Nie. Ich habe nie aufgehört, Jesus zu lieben. Aber ich habe aufgehört, ihn zu fürchten. Ich habe nie aufgehört, Jesus zu lieben. Aber ich habe aufgehört, ihn zu fürchten. Und in mir kamen auf einmal ziemlich viele Fragen hoch. Was hat dieser Pastor falsch gemacht? Geht das überhaupt, Jesus zu lieben und trotzdem Dinge zu tun, die nicht in Ordnung sind? Menschen zu betrügen, mir nehmen, was mir nicht gehört. Was ist der Unterschied dazwischen, Jesus zu lieben und ihn zu fürchten? Und wie ist das eigentlich bei mir? Und ich habe gemerkt, ich liebe den Herrn. Ich liebe ihn für seine absolute Treue. Ich liebe ihn für das, was er für mich getan, dass er mich von der Sünde erlöst hat, mich trägt. Ich liebe ihn dafür, dass er einfach da ist. Ich genieße auch seine Gegenwart. Ich liebe diesen Herrn und das kann ich bezeugen. Dazu kann ich andere einladen. Davon rede ich gern, davon singe ich gern. Aber die Furcht, die klammere ich immer ein wenig aus. Die Liebe ist mir wesentlich wichtiger. Denn mit Furcht kann man ja auch keine Werbung machen für den Glauben oder für Gott. Und außerdem heißt es ja auch, 1. Johannes 4, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Wenn ich vor etwas Angst habe, kann ich es nicht lieben. Und doch gilt eben auch die Tatsache in Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ich kann Gott erst kennenlernen, wenn ich ihn fürchte, wenn ich ihm mit Ehrfurcht begegne. Und erkennen bedeutet in der Bibel nicht nur Wissen, sondern eine tiefe, vertrauensvolle Verbindung, eine ganz tiefe Liebe. Erst wenn ich den Herrn fürchte, beginne ich ihn zu lieben. Aber was ist das mit der Furcht des Herrn? Warum ist die so wichtig? Ich nehme euch in ein paar Gedanken hinein, die mich im Moment beschäftigen, mit denen ich noch lange nicht fertig bin. Von daher, irgendwann höre ich auf, da müsst ihr weiterdenken. Aber Furcht des Herrn, ein Riesenthema. Ich war erstaunt, wie oft den Herrn zu fürchten in der Bibel vorkommt. Und zwei Schwerpunkte sind mir dabei aufgefallen. Der erste Schwerpunkt, wenn es um die Furcht des Herrn geht, heißt, dass ein Mensch sagt, ich halte mich an dich. Menschen, die den Herrn fürchten, halten sich an ihn, egal was in ihrem Leben passiert. Sie sind bereit, auf ihn zu hören. Sie sind bereit, ihm zu vertrauen. Sie sind bereit, ihm zu gehorchen. Was hast du mir zu sagen? Was ist in deinen Augen richtig? Als Gott Abraham den Auftrag gegeben hat, seinen Sohn Isaak zu opfern, ging Abraham los und war bereit, aber kurz bevor er das vollzogen hat, kommt ein Engel des Herrn und sagt ihm: Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Als Josef von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft worden ist und er danach die Chance hatte, sich an seinen Brüdern zu rächen, da verzichtet er darauf und sagt als Begründung: Ich fürchte Gott. Die Furcht des Herrn ist eine Voraussetzung dafür, überhaupt diese Hilfe Gottes zu erleben, seine Gnade, seinen Segen. Nur wer sich an ihn hält, der wird etwas davon mitkriegen. In Psalmen immer wieder, nur mal vier Beispiele. Psalm 33, das Auge des Herrn sieht auf alle, die ihn fürchten. Psalm 34, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Psalm 103, so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Psalm 115, er segnet, die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Auch von Jesus Christus wird es in der Verheißung gesagt, in Jesaja 11, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Im Neuen Testament kommt der Begriff dann auch vor, wird aber dann mehr als Frömmigkeit oder Gottesfurcht beschrieben. Und deswegen schreibt auch Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus, übe dich selbst in der Frömmigkeit, darin dich an den Herrn zu halten. Ich halte mich an dich. Das ist das erste Kennzeichen, wenn man von der Furcht des Herrn spricht. Und der zweite Schwerpunkt, den wir in der Bibel dann immer wieder finden, heißt, du stehst immer darüber. König Salomo beschreibt im Buch Prediger all seine Versuche, das Glück zu finden, ein erfülltes Leben zu führen. Und er sagt, ich habe alles ausprobiert, mir alles angelesen, Weisheit, Geld, schöne Frauen, Vergnügen, gutes Essen, ich habe alles durch. Und am Ende von diesem Buch sagt er in Prediger 12, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören, fürchte Gott. Und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles was verborgen ist, es sei gut oder böse. Die Furcht des Herrn ist für Salomo die Voraussetzung für ein sinnvolles Leben. Der Herr ist wichtiger als Reichtum. Er ist wichtiger als alles Wissen. Er ist wichtiger als jedes Vergnügen. Und am Ende wird sich jeder für sein Leben vor Gott verantworten müssen, weil er alles ans Licht bringt. Und wer ihn fürchtet, behält diese Konsequenzen im Blick. Gott steht immer darüber, über allem, was ich im Leben tue. Er spricht das entscheidende Urteil und es zählt, wie er die Dinge sieht. Und das schreibt dann auch Paulus an die Gemeinde in Korinth, in 2. Korinther 5. Er sagt, weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, versuchen wir Menschen zu gewinnen. Denn die Liebe Christi drängt uns. Das war nur mal so ein kleiner Durchgang durch ein paar Elemente, die in der Bibel vorkommen. Aber diese beiden Dinge kommen immer wieder vor. Ich halte mich an dich und du stehst immer darüber. Im Hebräischen gibt es einen Begriff, der für die Furcht des Herrn immer verwendet wird. Der heißt auf Hebräisch Yirah. Und der wird unterschiedlich übersetzt, je nachdem, welche Bibel ihr aufschlagt. Mal heißt es fürchten, mal heißt es zu ihm gehören, mal heißt es ehren. Aber wörtlich übersetzt bedeutet Yirah Schrecken oder Scheu. Das heißt, ich trete vor diesem Herrn zurück und doch zieht es mich zu ihm hin. Du stehst immer darüber und gleichzeitig bekenne ich, ich halte mich an dich. Diese Furcht des Herrn ist so wichtig, weil eine Tatsache gilt. Und das muss ich leider immer wieder auch für mich buchstabieren. Was ich nicht fürchte, nehme ich nicht ernst. Als Kind habe ich mit meinen Geschwistern ein Experiment gemacht. Wir haben versucht, ob ein Papiertaschentuch brennen kann. Es konnte. So schnell, so gut, dass es auf den Boden gefallen ist. Und der Teppich begann zu schmoren. Ich habe einen Sprint hingelegt ins Badezimmer, habe meinen Zahnputzbecher genommen, den voll Wasser gefüllt und kam wieder zurück, um dieses Feuer zu löschen. Wir haben es geschafft. Danach war ein großer Brandfleck auf dem Teppich. Wir haben danach unser Zimmer etwas umdekoriert und die Möbel verschoben, sodass unsere Eltern erst beim Auszug gemerkt haben, dass da ein Brandfleck auf dem Teppich war. Aber seit diesem Moment fürchte ich das Feuer und gleichzeitig liebe ich es. Es ist so schön, wenn man da an so einem Kamin sitzt, wenn du es prasseln siehst. Und trotzdem habe ich mein Leben lang diese Furcht vor dem Feuer nicht wieder aufgegeben. Wenn ich vor einer tiefen Schlucht stehe, ist das unglaublich faszinierend. Es ist beeindruckend. Was ich da für einen Überblick habe. und gleichzeitig ist es gefährlich. Ich könnte auch abstürzen. Und weil ich weiß, was passieren kann, werde ich mich entsprechend verhalten. Scheu und trotzdem, es zieht mich alles hin. Wenn ich ins Auto steige, ich freue mich auf die Fahrt, aber ich weiß auch, dass dieses Fahrzeug für mich und andere gefährlich werden kann. Ein Messer ist eine super Erfindung, aber auch damit kann viel passieren. Deswegen werde ich vorsichtig damit umgehen. In jeder Ehrfurcht steckt auch das Wissen, das könnte mir gefährlich werden. Ich sehe den Wert, ich sehe die Bedeutung, aber ich sehe auch die Gefahr. Und wenn ich mich mit Gott beschäftige, habe ich es mit der größten Macht des Universums zu tun. Er ist absolut heilig. Er ist rein. Er ist allmächtig. Er sieht alles, er steht über allem, er hat die Macht, über Leben und Tod zu entscheiden. Gott kann mir gefährlich werden, weil er das letzte Wort hat über mein Leben. Und Jesus selbst sagt in Matthäus 10, fürchtet euch vor dem, der Körper und Seele dem Verderben in der Hölle ausliefern kann. Das kann nicht der Teufel, das kann nur Gott. Und wenn ich ihn ernst nehme, werde ich immer diese Konsequenzen im Blick behalten. Kann ich mich auf diesen Gott einlassen, ohne ihn zu fürchten, ohne diese Scheu zu empfinden, wie großartig ist er, viel zu groß für mein Leben. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Oder anders gesagt, nur wer Gott fürchtet, lernt ihn lieben. Furcht, Liebe, eigentlich zwei Gegensätze und trotzdem gehören sie mit zusammen. Denn Liebe sorgt für eine Verbindung. Liebe betont immer, wir gehören zusammen, trotz aller Unterschiede. Und wenn wir uns lieben, dann schauen wir auf ein gleiches Ziel, haben eine gleiche Sache, die uns verbindet. Und nur so halten Ehen zusammen. Nur so halten Gemeinden zusammen. Nur so funktionieren Freundschaften, weil ich mich eben dann darauf konzentriere, wir haben etwas, was uns miteinander verbindet, trotz aller Unterschiede. Und das ist uns wichtiger als das, was uns eigentlich unterscheidet. Und deswegen ist es auch bei Gott so, seine Liebe überwindet alle Grenzen, dass wir anders sind als er. Und er macht uns zu seinen Kindern. Durch seine Liebe sind wir mit ihm verbunden und miteinander verbunden. Liebe betont, wir gehören zusammen. Ehrfurcht dagegen betont immer den Unterschied. Ich sehe, wie anders du bist. Ehrfurcht sorgt für eine gesunde Distanz. Ich habe Ehrfurcht vor Menschen, die mir überlegen sind, die sich besser auskennen, die mehr wissen als ich. Und da muss ich immer wieder einen Schritt zurücktreten und sage, ich sehe, wie anders du bist, dass du Dinge anders siehst, anders beurteilst, aber ich sehe deinen Wert, deine Bedeutung, aber ich sehe eben auch, was uns voneinander unterscheidet. Aber weil ich dich ehre, dich respektiere, dich achte, darum darfst du mich auch hinterfragen. Darum darfst du mich auch korrigieren. Ich nehme es ernst, auch wenn ich jetzt nicht alles verstehe. Und ein Satz, den ich in der Ehrfurcht immer wieder lernen muss zu sagen und zu betonen, heißt, ich will mir von dir etwas sagen lassen. Ich will mir von dir etwas sagen lassen. Weil du Dinge anders siehst, weil du anders bist, weil mein Leben nicht so ist wie deins. Aber du hast etwas, was du mir sagen kannst, was mir weiterhilft. Ist euch schon mal aufgefallen, wie viel in unserer Gesellschaft verloren gegangen ist an Respekt, an Ehrfurcht? Weil wir immer mehr Menschen sagen, du hast mir nichts zu sagen. Ich liebe meine Frau. Und jetzt könnte ich sagen zu ihr, ich liebe deine Augen. Ich liebe deine ruhige Art. Ich liebe den Kuchen, den du backst. Und damit würde ich sagen, ich liebe etwas an dir. Die Dinge, die mir gefallen. Wenn ich ihr sage, ich liebe dich, geht das wesentlich tiefer. Denn ich sehe, wie anders sie ist. Meine Frau hat eine andere Einstellung zum Geld als ich. Sie packt ihre Koffer völlig anders als ich. Sie parkt ihr Auto völlig anders als ich. Es gehört zu ihr, auch wenn ich nicht alles verstehe. Ich liebe sie mit diesen Dingen, die uns unterscheiden. Mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer ganz eigenen Sicht. Ich ehre meine Frau, indem ich ihr zeige, du bist anders als ich, aber ich will mir auch von dir etwas sagen lassen. In dieser Unterschiedlichkeit, die wir haben, ehre ich dich. Im gewissen Sinn fürchte ich dich, weil das, was du sagst, für mich wichtig ist. Ich möchte mir von dir etwas sagen lassen. Und genauso ist für mich die Frage, liebe ich den Herrn oder liebe ich etwas an dem Herrn? Nur wer Gott fürchtet, der lernt ihn lieben. Paulus schreibt mal in Römer 5, Gott zeigt seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und ich liebe es, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, dass er sein Leben hingegeben hat. Aber gleichzeitig macht Gott damit deutlich, ich bin nicht wie du. Die Sünde trennt uns. Wir sind nicht eines Wesens. Bevor du meine Liebe erleben kannst, musst du diesen Unterschied erkennen, dass ich heilig bin und du bist es nicht. Dass ich Gott bin und du bist ein Mensch. Und viele Menschen mussten diese Scheu vor Gott, vor seiner Macht, vor Jesus erstmal mit eigenen Augen erleben. Die Jünger, als Jesus mit ihnen auf dem See unterwegs war und den Sturm gestillt hat, da waren die Jünger voller Furcht erfüllt und sagten nachher, wer ist das eigentlich? Wir können den nicht einordnen. Als Petrus mit Jesus im Boot unterwegs war und diesen großen Fischzug gemacht hat, da sagte er zu Jesus danach, geh weg von mir, wir passen nicht zusammen. Es heißt da sogar, Furcht und Schrecken hatte ihn erfüllt. Als die Frauen erlebten, dass Jesus von den Toten auferstanden war, da haben sie sich gefürchtet. Es heißt, Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Keiner hat gesagt, oh wie wunderbar, alles schön, gut, dass wir dich lieben können. Sondern alle haben gesagt, du bist so anders als wir. Mein Leben passt gar nicht zu dir. Aber all diese Menschen, von denen wir hier in der Bibel lesen, die sind bei Jesus geblieben. Sie haben gesagt, ich möchte mir von dir etwas sagen lassen. Zeig uns, was dir wichtig ist. Und so haben sie Jesus lieben gelernt, weil er ihnen etwas deutlich machen konnte, was für ihn zählt. Nur wer Gott fürchtet, wer sich von ihm etwas sagen lässt, der wird seine Güte erleben, seine Erbarmen, seine Vergebung. Nur wer ihn fürchtet, wird ihn lieben lernen. Zurück zu diesem Beispiel von dem Pastor. Was hat den Pastor in der Geschichte dazu gebracht, das Geld zu unterschlagen? Ich sehe für mich zwei Fehler, die ich entdecke, die ich aber genauso auch bei mir immer wieder wahrnehme. Das erste ist, er sagt zwar, ich liebe Jesus, aber eigentlich müsste er sagen, ich liebe etwas an Jesus. Er hat nur etwas an Jesus geliebt. Er hat die Wärme geliebt, die Jesus hatte, aber nicht die Wahrheit, die er ihm sagt. Denn er hat sich an irgendeiner Stelle von Jesus nichts mehr sagen lassen. Er hat diese warnende Stimme in seinem Gewissen zum Schweigen gebracht und er hat ihr nicht mehr gehorcht. An irgendeinem Punkt muss Jesus ihm gesagt haben, lass das ist nicht in Ordnung. Was ich nicht fürchte, das nehme ich nicht ernst. Und ich frage mich manchmal, lässt mein Eifer für Jesus deshalb nach, weil ich mich an seine Liebe so gewöhnt habe? Weil ich nur etwas an ihm liebe, seine Vergebung, seine Hilfe, seine Geduld, dass ich dann sage, ja, Jesus liebt mich, wie ich bin, warum sollte ich was ändern? Dass ich sage, wenn ich sündige, vergib Jesus mir, warum sollte ich mich anstrengen, Sünde zu vermeiden? Und ich frage mich, darf Jesus mir noch so deutlich sagen, Olaf, dir wird dein Geld zu wichtig? Darf er mir so deutlich sagen, mach den Bildschirm aus, alles, was du jetzt siehst, das schadet dir? Darf er mir so deutlich sagen, lass diese Gedanken nicht zu, sie ziehen dich runter, sie machen dich neidisch, sie machen dich hochmütig, sie machen dein Herz hart? Darf er mir so deutlich sagen, wenn du deine Gewohnheiten nicht änderst, verlierst du die Nähe zu mir? Die Furcht des Herrn ist der Anfang. Ich sage, du bist das Feuer, das alles verbrennt, das alles durchleuchtet. Ich kann vor dir nichts verstecken. Darum will ich dir gehorchen, weil du für mich unersetzbar bist. Ich will auf dein Feuer, auf deine Kraft nicht verzichten. Und meine Liebe wächst, je mehr ich den Herrn fürchte. Das ist für mich der eine Fehler, den ich bei diesem Pastor wahrnehme, dass er gesagt hat, ich liebe etwas an Jesus. Und der zweite Fehler, den sehe ich darin, er hat Jesus nicht mehr über alles gestellt. Er kann zwar sagen, ich stelle Jesus über alles, aber er hat es nicht getan, denn ihm waren andere Dinge wichtiger. Er hatte mehr Angst, sein Ansehen zu verlieren. Er muss mehr Angst gehabt haben, zu wenig Geld zu haben. Und diese Furcht war für ihn größer als der Herr. Indem ich das so wahrnehme, sage ich, Herr, du stehst für mich nicht über mein Geld sorgen. Du stehst für mich nicht über meine Krankheit. Du stehst für mich nicht über meine Notlage. Ich habe hier einen Mangel. Und mir ist es wichtiger, mein Problem jetzt schnell zu lösen, als darüber nachzudenken, wie du mich siehst. Frag mal, wovor Angst? Was ist gerade deine größte Sorge? Was halten die anderen von mir? Wie sehen die mich? Werde ich wieder ganz gesund? Reicht das Geld? Finde ich eine Wohnung? Behalte ich meinen Arbeitsplatz? Und dann ist die Frage, kann ich sagen, Herr, du bist größer. Ich halte mich an dich und du stehst immer darüber. Immer. Eine Taktik des Versuchers, eine Taktik des Teufels ist es, uns Mangel einzureden und die Furcht vor dem Herrn wegzunehmen. Denn genau so fing die Sünde an. Die Schlange hat behauptet, ihr braucht Gott nicht zu fürchten. Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von diesem Baum esst. Denn so ernst ist das alles gar nicht. So hat Gott das gar nicht gemeint. Im Gegenteil, er sagte zu Eva, dir fehlt etwas, wenn du diese Erfahrung nicht machst. Gott gönnt dir etwas nicht. Was meinst du, wie das ist, wenn du diese Frucht genießt? Du darfst es nicht? Du hast einen Mangel. Und ab diesem Moment war der Baum in Evas Augen ein Mangel. Die Furcht, diese Erfahrung zu verpassen, war größer als die Frage, was denkt Gott darüber? Wie stehe ich am Ende eigentlich vor ihm? Eine Verheißung im Psalm 34 heißt, die den Herrn fürchten, haben keinen Mangel. Wenn ich Gott fürchte und mich ihm unterordne, verringert sich automatisch die Furcht vor Menschen und vor Dingen. Er steht immer darüber. Was zählt am Ende vor Jesus? Was können mir die anderen eigentlich nehmen? Und ich merke immer mehr, je mehr ich begreife, wie wichtig mir der Herr ist, was er für mich bedeutet, merke ich, ich kann auf Anerkennung und Lob verzichten, aber ich möchte nicht auf Jesus verzichten. Ich kann darauf verzichten, dass ich mir Vergnügen geschaffe. Ich kann darauf verzichten, dass meine Pläne alle funktionieren. Mir ist wichtiger, diesen Herrn nicht zu verlieren. Wenn ich mich Gott unterordne, wird nicht jeder Wunsch erfüllt. Ich werde nicht immer gesund sein. Ich werde mir nicht alles kaufen können. Ich komme nicht mit allem in meinem Leben zurecht, was passiert. Ich werde immer wieder auch Fragen haben. Aber ich erlebe es nicht als Mangel, dass ich dieses Problem selber lösen muss, sondern ich merke, im Vergleich zu meinem Herrn ist alles andere klein. Welche Furcht ist für mich größer? Die Furcht, dass ich etwas nicht haben könnte oder die Furcht, ich könnte diesen Herrn verlieren, der über meinem Leben steht? Ich merke, dass ich immer wieder voll Ehrfurcht diesen Schritt zurücktreten muss, um zu erkennen, was habe ich eigentlich an Jesus? Und ich möchte dann sagen, ich halte mich an dich. Und du stehst immer darüber. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Im Moment bin ich hier, an diesem Punkt, wo ich merke, wie wichtig ist mir eigentlich Gott? Liebe ich ihn oder nur etwas an ihm? Und ich frage mich, ordne ich ihm wirklich alles unter? Und mein großer Wunsch ist, dass auch ihr euch mit auf diesen Weg macht und merkt, wie großartig dieser Herr ist. Und in Ehrfurcht vor ihm lernen wir immer mehr kennen, wie groß seine Liebe zu uns ist. Wenn wir nur sagen, ich halte mich an dich, egal was passiert. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet für euch, dass wir hieran weiter lernen können. Nur wer ihn fürchtet, der lernt ihn lieben, immer mehr und immer tiefer. Amen.